Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Wie viele Gen X Ingenieure habe ich das Programmieren auf einem 8-Bit Heimcomputer in den 1980er Jahren gelernt und anhand meiner Erfolge und Fehler habe ich mir schnell Basic beigebracht. Das damals entwickelte Grundwissen war mir eine große Hilfe, als ich mich während meines Studiums mit Mikrocontrollern beschäftigt habe. Aber Debugging, das Beheben von Programmfehlern, war oft schwer. Da der Mikrocontroller keine Tastatur oder Bildschirm hat, war der Debugging-Prozess manchmal langwierig. Und darüber hinaus waren viele Fehler nicht mehr reine Softwareprobleme, sondern von Hardware-Einstellungen abhängig. Also, wie sollen wir das Testen von Software für Embedded-Systeme angehen und welche Tools gibt es heutzutage, um das Leben als Entwickler zu erleichtern? Um mehr darüber herauszufinden, habe ich für diese Folge den Experten Thomas Schütz von Protos eingeladen. Hallo Thomas und willkommen bei uns hier im Studio.
Hallo Stuart, schön, dass ich hier sein darf, freue mich drauf.
Ebenfalls. So, wir kennen uns schon und ich weiß, dass du hast dich jahrelang mit Mikrocontrollern beschäftigt und ich wollte verstehen, was deine erste Begegnung mit Mikrocontrollern war und was hat dich daran so interessiert?
Ja gut, grundsätzlich hat mich daran erstmal das Programmieren interessiert. Ich komme eigentlich bin ich Maschinenbauer, Luft- und Raumfahrttechniker, habe mich immer schon viel mit Softwareentwicklung auch während des Studiums beschäftigt, habe mich dann da selbstständig gemacht in dem Bereich und die ersten Anwendungen, die wir entwickelt haben, waren eigentlich Maschinensteuerungen auf Industrie-PCs, also großen PCs, große Anlagen. Und dort sind wir dann auch durch die Programmierung immer mehr in Kontakt gekommen mit mechanischen, elektrischen Systemen, die zu steuern und zu regeln waren. Und dort werden eben sehr viele Mikrocontroller eingesetzt. Und wir haben uns dann eher von den größeren Systemen in die kleineren Systeme bewegt, um dort die Entwicklung effizienter zu gestalten. Und so bin ich eigentlich über den Umweg über Maschinenbau sozusagen hin zu den Mikrocontroller-Applikationen gekommen.
Super. Und Softwareentwicklung für Mikrocontroller bedeutet auch viel auszuprobieren, bis alles tatsächlich läuft. Aber wie werden typische, so gehen wir davon aus, nur ein Single-Core-MCU getestet als Anwendung? Gibt es formelle Testing-Vorgehensweisen oder Abläufe, die immer benutzt werden?
Das Problem im Embedded-Bereich ist, denke ich, dass man eine Anwendung eigentlich nur im Zusammenhang mit Hardware so richtig testen kann. Und der Aufbau ist natürlich deutlich schwieriger als beim reinen Software-Test. Software-Test kann man gut mit Unit-Tests testen zum Beispiel. Und das Problem dabei ist, dass die Applikation, die man entwickelt, hochgradig von dieser Hardware-Umgebung abhängig ist. Wenn da kein Motor dranhängt, dann funktioniert die Applikation einfach nicht. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Unit-Test schreiben dafür. Und dadurch, dass es da relativ entweder wenig Methoden gibt in dem Bereich oder die dann so teuer sind, dass es quasi für kleinere oder mittlere Teams sich verbietet, sowas einzusetzen, wird dann häufig einfach ausprobiert. Das heißt, man hängt da wirklich den Motor dran und probiert aus, ob der funktioniert. Und schneidet mal ein Kabel durch, um auszuprobieren, wie es auf einen Fehler reagiert. Und das ist natürlich keine systematische Vorgehensweise. Und das ist tatsächlich, muss man leider sagen, in vielen Projekten immer noch Status quo. Am Schluss werden natürlich dann die Systeme getestet, aber der Aufwand ist immens. Ja, also beim Auto würde ich sagen, man setzt sich ins Auto und fährt durch die Wüste Nevada und schaut mal, ob das Auto funktioniert. Denn das kann man nicht oft machen. Ja, das kann man vor allem nicht nach jeder Softwareänderung machen. Genau. Und da ist eine große Lücke im Testen. Und die versuchen wir dann auch zu schließen eben.
Ist das auch ein Grund, warum wir wenig so Software-Updates im Embedded-Bereich sehen?
Das ist sicher einer der Gründe. Aber ich denke, der Hauptgrund ist einfach, dass die Systeme zum einen schwer zugänglich sind, nach wie vor. Also wenn ich irgendwo ein Gerät habe, das abgeschlossen ist und irgendwie beim Kunden steht, komme ich in der Regel dann nicht mehr ran. Das ist einmal schon der Hauptgrund eigentlich. Und der andere Grund ist, dass diese Anwendungen häufig sicherheitsrelevant sind. Das heißt, wenn ich einen Airbag-Software in meinem Auto habe, dann werde ich die nicht online flashen neu, sondern dann werde ich versuchen, mit der Software, die getestet ist, genau so zu leben, die da drin ist, und werde die nicht online updaten. Aber das ändert sich gerade. Es gibt mehr und mehr, vor allem die höheren Funktionalitäten in den Fahrzeugen zum Beispiel, werden mehr und mehr über Update on the, over the air zum Beispiel neu gebrannt, neu geflasht. Ja. Und das wird in zunehmendem Maße kommen. Ja, die Entwicklungsgeschwindigkeit erhöht sich da.
Genau, das wird auch die gesamte Landschaft ändern im Endeffekt.
Absolut, absolut, ja.
Ja. So, bevor wir weitermachen, sollten wir vielleicht zuerst ein paar herkömmliche Software-Testing-Begriffe erklären.
Ja.
Ja, also, es gibt System-Tests, Integration-Tests, Unit-Tests, und du hast schon davon gesprochen. Wie unterscheiden sich diese Testing-Vorgehensweise voneinander?
Also man muss erstmal den Systembegriff klären, über den wir reden. Ein System kann die Welt sein oder ein System kann ein Objekt sein in der Software. Also jetzt gehen wir mal vom System aus, wenn wir bei Mikrocontrollern sind, irgendein Mikrocontroller oder vielleicht zwei, drei Mikrocontroller, die zusammen eine Applikation ausmachen. Wenn das unser Systembegriff ist, dann wäre zum Beispiel ein Unit, eine Komponente in diesem System, wäre dann zum Beispiel eine Klasse in C++ oder Java oder ein C-Modul, ein Header und ein Source-File. Das wäre so eine Unit. Und dafür gibt es dann Unit-Tests. Ja, Unit-Test würde dann die Funktionen einzeln durchtesten und schauen, ob die richtige Antwort zurückkommt. Das ist ein relativ simpler Test, der sehr schnell zu machen ist. Den kann man gut automatisieren. Das Problem ist, sobald ich mehrere Units zusammenbaue, verändern sie ihr Verhalten, weil ich dann eben Interaktion zwischen den Units habe und die muss ich dann testen. Und das sind dann Integrationstests. Wenn es nur Software-Units sind, dann sind Software-Integrationstests. Also ich bringe dann 5, 6, 7, 8 Objekte zusammen, ja, oder Klassen oder Units zusammen und teste die. Das wäre dann ein Software-Integrationstest. Wenn ich dann ein bisschen Hardware schon dazu bringe, also zum Beispiel einen Motorregler plus die Hardware, um den anzusteuern, dann wäre das ein Hardware-Software-Integrationstest. Das sind die Integrationstests, also wo man mehrere Komponenten zusammenbringt und schaut, ob die zusammen noch funktionieren. Selbst wenn ich jede einzelne Komponente zu 100% teste, ist nicht gewährleistet, dass die zusammenspielen. Ja? Und dann noch eine Ebene höher hätte man einen Systemtest. Da würde ich dann zum Beispiel den Mikrocontroller eingebaut in dem Steuergerät, das zum Beispiel einen Motor steuert, wirklich im Verbund mit dem System, also mit dem Motor, mit der Pumpe oder mit dem Herzschrittmacher oder sowas testen. Und das Beispiel Herzschrittmacher zeigt uns aber schon, dass ein Systemtest gar nicht so einfach ist. Ich kann den nicht einfach einbauen und mal schauen, ob der funktioniert. Ja, also ich muss den irgendwie simulieren, den Menschen, der da drumherum ist, bevor ich den Herzschrittmacher einbaue. Also das wäre jetzt ein Systemtest, den kann man simulieren, den kann man real machen. Das sind also die verschiedenen Ebenen, über die wir sprechen. Und das größte Problem ist eigentlich, dass es zwischen dem Unit-Test, der sehr einfach, schnell, früh im Prozess ist, und dem Systemtest einen sehr, sehr großen Abstand häufig gibt von der Zeit und vom Aufwand her. Ja, und das ist genau das, wo wir uns dann auch mit dem Mini-Hill sozusagen diese Lücke füllen, wo wir eine Testmöglichkeit schaffen für einen normalen Embedded-Entwickler, jetzt nicht für einen, der einen Satelliten entwickelt, wo eh unglaublich viel Aufwand reinfließt, sondern eher so für die Entwickler, die an einem Steuergerät, in einer Bohrmaschine oder in einem Automobilsteuergerät oder sowas etwas machen. Und die brauchen da etwas, was diese Lücke füllt.
Ja, ja. Das ist ein guter Punkt, weil Software-Testing-Prozesse für bestimmte Bereiche sind relativ gut etabliert. Ich denke über zum Beispiel Automobilindustrie, Luftfahrt, Medizin und auch sicherheitskritische Anwendungen. So, warum werden sie dann nicht durchgehend für alle Mikrocontroller-Anwendungen eingesetzt?
Ich denke, da gibt es mehrere Probleme, warum das nicht gemacht wird. Das eine ist, dass der Aufwand für solche Systemtests, zum Beispiel diese automatischen Systemtests, Hardware-in-the-Loop-Tests, der ist immens hoch. Ja? Also wir reden da über Systeme, die Hunderttausende von Euros kosten. Und die sind häufig gar nicht verfügbar, während ich entwickle, sondern erst am Schluss wird dann so ein Testsystem aufgebaut und dann prüft man halt das System am Schluss der Entwicklung. Aber während der Entwicklung hat der Entwickler gar keine Möglichkeit, das dann zu testen. Und das sind eben die Kosten und der hohe Aufwand und auch der Zeitpunkt ein Problem. Und das andere ist, dass viele Entwickler während der Entwicklung gar nicht das Know-how auch haben, um das zu tun, weil es in einer ganz anderen Abteilung gemacht wird. Ja? Das heißt, der Entwickler selber, der baut sich dann halt häufig einen Aufbau, der hängt halt mal einen Motor dran und probiert den aus. Ja? Und schneidet dann eben das Kabel durch, um zu testen, ob da ein Fehler passiert. Das heißt, es fehlt da einfach das Know-how und die Technologie, um das zu tun. Und wie gesagt, in den großen Firmen, in Automobilfirmen zum Beispiel oder Avionikfirmen, Luft- und Raumfahrtfirmen, da wird sowas gemacht, aber mit einem immensen Aufwand. Und den kann sich ein Mittelständler oft gar nicht leisten.
Ja. Ja. Wenn wir von so kleineren Firmen, mittelständischen Firmen sprechen, ist es der Fall heute, dass die Entwickler vielleicht immer noch relativ abgetrennt sind von diesem Testing-Prozess?
Genau, das findet einfach ganz häufig zu einem ganz anderen Zeitpunkt in einer ganz anderen Abteilung, vielleicht sogar in einem ganz anderen Standort statt. Und das Hauptproblem ist ja, dass man, also wenn man sich mal überlegt, wie häufig sich was ändert in den Geräten, die man baut. Die Hardware ändert sich alle paar Wochen, alle paar Monate mal. Die Software ändert sich teilweise 100-mal am Tag. Wenn ich ein großes Entwicklerteam habe, dann habe ich hunderte von Änderungen am Tag oder in der Woche. Ja? So, das heißt, das, was sich am häufigsten ändert, muss ich natürlich auch wahnsinnig häufig testen, um eben Fehler so schnell wie möglich, so früh wie möglich zu erkennen. Und da ist dieser große Systemtest am Schluss der Entwicklung einfach überhaupt nicht zielführend. Mhm. Ja? Wenn ich in einem halben, dreiviertel Jahr oder in 2 Jahren weiß, da habe ich einen Fehler reingebaut, ich weiß nicht mehr, was ich vor 2 Jahren getan habe, da brauche ich eine Antwort innerhalb von Minuten oder vielleicht Stunden. Ja. Dann hilft mir das was während der Entwicklung.
Ja. Ja? Du hast schon ein paar Mal von Hardware-in-the-Loop-Testing, Hill-Testing gesprochen. Das ist ein Begriff, was viele Zuschauer vielleicht schon gehört haben. Mhm. Und es ist gängig in zum Beispiel die Automotive-Industrie. Aber ich stelle mir auf Anhieb Bilder von teuren 19-Zoll-Racks voll mit hochwertigen Messen, Testgeräten. Und das ist irgendwas, was viele Firmen nicht leisten können, um zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste zu testen oder ja auch vielleicht ein IoT-Gerät. Ja, so, das ist irgendwas, was für ein paar Euro verkauft wird. Lohnt es sich dann, 100.000 Euro in Testsystemen zu investieren dafür? Wie siehst du denn das? Mhm. Ist es tatsächlich der Fall und das hemmt uns von mehr Hill-Einsätze?
Also sagen wir mal so, das Hauptproblem ist gar nicht, dass man sich das nicht leisten kann, während der Entwicklung so einen teuren Testaufbau zu machen. Das Hauptproblem ist, dass das so spät im Prozess kommt. Und das Problem ist natürlich auch für Avionik und Automotive und große Projekte, komplexe Projekte, ist das ein Problem, dass die während der Entwicklung nicht testen können. So. Und Hardware-in-the-Loop heißt eben, wenn ich einen Hardware-in-the-Loop-Test mache, dass ich nicht an den Software-Schnittstellen etwas teste, sondern dass ich an den Hardware-Schnittstellen teste. Also an den Pins vom Mikrocontroller oder an dem Stromkabel oder an dem Stecker wirklich, der da dran hängt, etwas teste. Das heißt, ich nehme die Hardware mit in den Testloop. Also im Test, das System under Test enthält bereits Hardware. So. Und in der Regel ist dieser Aufbau drumherum eben sehr, sehr aufwendig, wie du beschrieben hast, diese 19-Zoll-Racks, die man kennt. Und damit ich aber jetzt das Ganze an den Schreibtisch des Entwicklers kriege, während der Entwicklung, und zwar ganz egal, ob das eine kleine oder eine große Firma ist, oder ein kleines oder großes Team, wenn ich den Hardwareaufbau reduziere auf Minimum, dann habe ich die Chance, das früh im Entwicklungsprozess, während des Entwicklungsprozesses begleitend zu testen. Und das geht auch mit Hardware in der Loop. Da braucht man aber, sagen wir mal, das Know-how dafür und die Werkzeuge dafür.
Genau. Ja? Ja, und das ist genau, wo Protoss eine Lösung hat. Ihr habt das Mini-Hill entwickelt, das ermöglicht Embedded-Entwickler, diese Tests dann im Endeffekt auf ihrem Arbeitsplatz auszuführen. Das Tool hat, wie ich verstanden habe, einen Hardware-Teil und einen Software-Teil. Vielleicht könntest du uns ein bisschen der Hardware-Teil vorstellen.
Genau. Also das grundlegende Problem ist erstmal, wenn man Hardware in die Loop testen möchte, dann braucht man nicht nur Testcases. Also ein Testcase würde jetzt sagen, ich schalte den Motor mal ein und jetzt habe ich da keinen Motor dranhängen. Also wenn ich keinen Motor dranhängen habe, dann versagt meine Software sofort. Genau. Ich komme nicht mal in den Zustand, wo ich was testen könnte. Also brauche ich eine Umgebung, wo ein Motor dranhängt. So, und da hängen wir eben keinen realen Motor dran, sondern einen simulierten Motor. Das ist eine übliche Vorgehensweise bei Hardware-in-the-Loop. Nur in der Regel ist der Aufwand sehr, sehr hoch, weil man eben das ganze Steuergerät testet und damit einen sehr hohen Verkabelungsaufwand, sehr hohen Hardwareaufwand hat. Ja? Und was wir da machen an der Stelle ist, wenn wir jetzt hier mal unser Mini-Hillboard anschauen, wir umgeben die, das ist im Prinzip das System under Test. Wir sagen, der Mikrocontroller mit der kompletten Software, das ist eigentlich das System under Test und nicht das ganze Steuergerät und nicht die Mechanik und so weiter, sondern wirklich, wir reduzieren es aufs absolute Minimum und gehen an die Pins von dem Mikrocontroller ran, verkabeln die mit unserem Testsystem und dann simulieren wir auf der anderen Seite sozusagen die ganze Umgebung, die Motoren, die Protokolle, die Batterien und so weiter und setzen dann oben die Testcases auf. So, und das, die Komplexität liegt nicht in dem Erzeugen der Testcases. Ja, da kann man was tun, da haben wir auch was getan, dass das schneller geht und effizienter. Aber die eigentliche Komplexität liegt in der Befriedigung dieser ganzen Schnittstellen. Mhm. Ich muss alle Schnittstellen genau richtig ansteuern, damit der Mikrocontroller überhaupt funktionieren kann mit seiner Software. Also ich muss wirklich einen realen Motor simulieren, ich muss eine reale Batterie simulieren. Und da fließt eigentlich der große Aufwand rein. Und dafür haben wir dann eine Softwarelösung. So ein Hardwareboard ist ja relativ schnell gebaut. Das ist ja ein relativ kleiner Aufwand im Prinzip. Und der Hauptaufwand fließt in die Software hier auf der Seite, die diese Umgebung simuliert und die Testcases. Und dafür haben wir modellgetriebene Entwicklungsumgebung als Produkt entwickelt, mit dem man solche Umgebungssimulationen und die Testcases sehr effizient und schnell entwickeln und generieren kann und automatisieren kann. Also das ist der eigentliche Aufwand bei so einem Test und nicht das bisschen Hardware zusammenzustecken. Ja. Ja.
So von der Hardware-Seite sehen wir hier, dass wir zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Motor, ich muss mein Motor-Peripherie-Modul in Betrieb nehmen, um die PWM-Signale zu erzeugen. Und auf der Gegenseite wird erkannt, dass die richtige Reihenfolge von Ausgaben zustande kommen, damit es der Motor in die richtige Richtung dreht zum Beispiel. Aber gleichzeitig gibt's dann eine Hardware-Rückkopplung, die ich von einer Motorsteuerung erwarten würde, über Strom oder Zuhörtemperatur und so weiter.
Genau, also im Prinzip nehmen wir die Signale, die auch in der realen Applikation dranhängen, PWMs, um den Motor anzusteuern zum Beispiel, wir messen die, lassen die Umgebungssimulation einmal laufen, die berechnet dann die neue Drehzahl von dem Motor. Ja. Und dann über die anderen Kabel geben wir dann zum Beispiel die Sensorinformationen, Analogwerte, Digitalwerte, Drehgeber, was auch immer man für einen Motor hat, da gibt's ja ganz unterschiedliche Motoren, die liefern wir zurück und so, dass der Regler immer gegen die simulierten Motor läuft. Ja? Also der folgt immer dem Regler. Ja. Und es muss aber Closed Loop sein, es muss eine echte Simulation sein, sonst würde der Regler versuchen zu regeln und der Motor, wenn der statisch irgendwelche Signale zurückgibt, dann würde der Regler sofort nicht mehr funktionieren. Ja. Also man muss ist ein dynamisches System, das wir hier simulieren. Ja. Und in den meisten Fällen brauchen wir diese dynamischen Komponenten, sonst kriegen wir die Applikation gar nicht ans Laufen, die wir testen wollen. Dann versagt die sofort, bevor ich überhaupt testen kann.
Genau. Ja? Ich glaube, das ist eine Sorge für viele Ingenieure, wenn man von Simulation spricht, denkt man sofort an Software, eine Software-Simulation, ein Modell, irgendwas, was nicht in die Wahrheit existiert. Ja, ja. Aber hier haben wir tatsächlich eine Hardware-Simulation, eine Hardware-Umgebung.
Ja. Also die Simulation läuft schon in Software, benutzt aber die Hardware-Signale, das Feedback zu liefern. Ja. Dann.
Super, danke Thomas für die bisherigen Einsichten und wir werden gleich zurückkommen. Jetzt kommt unsere regelmäßige Einlage auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Grace Hopper war eine US-amerikanische Informatikerin und Computerpionierin, die den ersten Compiler entwickelt hat. Sie hat auch wesentlich Vorarbeit für die Programmiersprache COBOL geleistet. Aber die meisten verbinden sie mit dem Begriff Debugging, das Beheben von Programmfehlern. Eines Tages hat sich eine Motte im Relay eines elektromechanischen Rechners verfangen. Man muss auch wissen, dass im Englischen Insekten häufig als Bugs bezeichnet werden. Grace hat die Motte ins Logbook eingeklebt, zusammen mit dem Eintrag, der erste tatsächliche Fall, in dem ein Bug gefunden wurde. So, Thomas, mit wem liegst du auf gleiche Welle?
Genau, also Grace Hopper, eine meiner Lieblingsfiguren. Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, die auch tatsächlich wahr ist. Und für mich ist eine der Lichtgestalten wirklich Bran Zelig. Bran Zelig hat mit verschiedenen anderen im Bereich Telekom, Avionik Methoden entwickelt und vor allem eine große Sprache entwickelt, Modellierungssprache und eine ganze Methodologie drum gebaut, wo es darum geht, ereignisorientierte, verteilte Echtzeitsysteme zu entwickeln. Und diese Sprache Room, Real-Time Object-Oriented Modeling, mit dieser Sprache haben sie dann Werkzeug entwickelt. Also erst bei Nortel und AT&T und so weiter haben sie Telekom-Systeme, große, komplexe Systeme entwickelt. Und mit dieser Sprache haben sie dann Werkzeug gebaut und haben die Firma Object Time gegründet. Das Ganze ist dann weitergewandert. Es war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und irgendwann ist aus kommerziellen Gründen die Sprache Room dann nach UML2, also zum Teil nach UML2 mit eingebracht worden. Und da hat Bran Zelig die Object Management Group für UML2, das den meisten in dem Bereich wahrscheinlich ein Begriff sein dürfte, geleitet. Die Gruppe, die eben UML2 standardisiert hat und hat von daher natürlich einen irrsinnig großen Einfluss auf die Industrie genommen. Wir sind immer noch bei Room, weil es einfach die wesentlich präzisere Sprache, die wesentlich formalere Sprache eben für ereignisorientierte, verteilte Echtzeitsysteme ist, um die es sich in den meisten Fällen bei Embedded-Systemen handelt. Da hilft uns UML gar nicht so viel, es ist viel zu unpräzise. Ist eine gute Sache zum Kommunizieren zwischen Menschen, aber wenn man es dem Computer erklären will, muss man es formaler machen. Ja. Und da hat Bran Zelig unglaublich viel geleistet. Und wir haben tatsächlich auch die Rechte am Buch vom Wiley Verlag und von den Autoren, Bran Zelig und seine beiden Kollegen, geschenkt bekommen und haben das Buch vor kurzem neu rausgebracht, haben es neu aufgelegt. Wir sind dann quasi die Editoren. Tim Wilkins von Ose dürfte auch in dem Model-Based-Bereich ein Begriff sein, mit seinem Verlag verlegen das Ganze. Und und jetzt bringen wir das Buch wieder in die Community sozusagen zurück. Und das freut uns natürlich sehr. Und wir sind natürlich auch in regen Kontakt mit den Autoren, vor allem mit Bran Zelig darüber.
Und wie kommt man an dem Buch?
Das kann man einfach bestellen. Das heißt Real-Time Object-Oriented Modeling. Wen es interessiert, der kann mich gerne direkt kontaktieren. Wir können das Ganze gerne auch als PDF-Version Interessierten geben. Und ansonsten kann man es bei Amazon und bei verschiedenen anderen Online-Stores kann man es kaufen. Als Kindle-Version gibt es und als gedruckte Version auch. Ja.
Und wie gut ist so diese Modellierungsvorgehensweise für Embedded-Entwicklung? Ich glaube, viele Embedded-Entwickler trauen sowas nicht. Die wollen C schreiben, vielleicht C++ und nicht mit dieser, nicht so gut definierter.
Ja, also im Embedded-Bereich wird es schon mal schwer mit C++. Die meisten machen C. Ja. Ein Mikrocontroller, 95-98% C-Entwicklung. Es ist tatsächlich eine gewisse Hürde, weil es ist eine sehr holistische Methodik. Und wir haben aber, damit wir das beschleunigen können, haben wir ein Open-Source-Projekt vor 15 Jahren gegründet, in dem wir diese Sprache komplett umgesetzt haben. Und das ist auch bei vielen unserer Kunden im Einsatz, findet auch im Mini-Hill Verwendung als Modellierungsumgebung für die Simulationen und so weiter. Und das hat also auf unsere Arbeit bei Protoss oder auf die unserer Kunden hat diese Methodik einen sehr, sehr großen Einfluss. Aber es ist natürlich schon eine Hürde, von C-Entwicklung einen deutlichen Abstraktionsschritt zu machen. Da ist ja auch nicht jeder bereit dazu, muss man auch ganz klar sagen. Ist natürlich ein Investment, rentiert sich auf Dauer natürlich massiv, aber diesen Schritt muss man natürlich auch schaffen und machen.
Ja. Und danke, Thomas. Und ich glaube, viele unserer Zuschauer wird deinen Auswahl zustimmen.
Gut, würde mich freuen.
Jetzt geht's weiter mit unserem Thema, dem Testen von Embedded Software. So Thomas, wir haben schon gesehen, wie die Hardware-Lösung Mini-Hill funktioniert. Lass uns jetzt über die Software-Seite der Lösung sprechen.
Also auf der Software-Seite habe ich eigentlich drei Anforderungen. Zum einen muss ich irgendwie die Signale, die von der Hardware kommen, in die Software reinbringen, ins Testsystem reinbringen. Also ich brauche Adapter für die Hardware. Das ist häufig sehr, sehr spezifisch, weil im Embedded-Bereich sind die IOs immer, die Hardware immer sehr spezifisch. Da hat man so ein paar Standardsachen, digitale, analoge IOs, die sind oft ganz einfach zu standardisieren. Und dann hat man so speziellere Sachen wie SPI, I²C, diese Low-Level-Bus-Systeme. Da sind oft ganz spezielle Protokolle drauf, die muss man natürlich nachbilden. Dann gibt es natürlich so ganz spezielle Dinge wie Motorregler und so weiter. Und da ist das Hauptproblem aber dann gar nicht mehr die IOs zu bekommen, also die Interfaces, die Signale zu bekommen, sondern auf der nächsten Ebene haben wir dann die Anforderung, die Umgebung zu simulieren. So, für die Umgebungssimulation brauchen wir zwei verschiedene Dinge. Wir haben entweder ereignisorientierte Simulationen oder kontinuierliche Simulationen. Motor würde man eher kontinuierlich simulieren über Datenflussdiagramme und ereignisorientierte Simulationen, Protokollstacks und so weiter, würde man eher über Zustandsautomaten simulieren. Dafür haben wir dann eine Modellierungsumgebung, mit der man eben die Ein- und Ausgänge mit Umgebungssimulationskomponenten zusammenbringen kann und die dann auf Modellebene, grafisch oder textuell auf Modellebene, kann man diese Simulation zusammenbauen, Code draus generieren und laufen lassen. Ja, so, dann habe ich die Simulation und jetzt brauche ich oben noch die Test Cases. Gleiche Vorgehensweise, da haben wir eben auch wieder in denselben Komponenten die Möglichkeit, Test Cases zu formulieren. Das sind eben 4, 5 verschiedene Sprachen, die zusammengenommen ein Testsystem ausmachen, die aber tief integrieren. Und wer schon mal Brent Zelig vorhin gehört hat, die Sprache Room Real-Time Object-Oriented Modeling ist die Integrationssprache, mit der wir all diese Modellbausteine zusammenbringen. Und daraus generieren wir dann C-Code, lassen es dann auf dem Embedded-System, eben auf dem Mikrocontroller für das Testsystem laufen. Denn es muss hart echtzeitfähig sein, sonst kann ich einen Motor nicht simulieren. Brauche ich 20, 30 Kilohertz zum Beispiel. Und das leistet diese Modellierungsumgebung, das eben auch für den Entwickler machbar zu halten.
Eine modellgetriebene Entwicklung wird aber für viele Entwickler etwas Fremdes sein. Was sollte man tatsächlich darunter vorstellen? Wie sieht es dann in der Tat aus? Und wie lange braucht man überhaupt mit diesem Art von Entwicklung sich vertraut zu machen?
Also sagen wir mal, ich fange mal bei dem Leichtesten an, das ist ein Testcase zu schreiben. Da haben wir eine sehr einfache Sprache, mit der man das machen kann. Das ist relativ, kann man jemandem relativ schnell beibringen, entweder durch Dokumentation oder durch Training. Das ist ein relativ einfacher Prozess. Komplexer wird es beim Bauen von den Simulationsumgebungen. Zustandsautomaten, das kann man auch noch relativ schnell lernen. Wenn es dann aber darum geht, jetzt eine komplexe Motorsimulation zu machen, da braucht man in der Regel ein bisschen Hilfe am Anfang. Und es ist natürlich einfach eine andere Sprache, die meisten nicht kennen, muss man ganz klar sagen. Es sieht völlig anders aus als C, auch wenn wir C-Code daraus generieren. Das heißt, da ist schon ein gewisser Einarbeitungsaufwand notwendig. Da machen wir aber in der Regel ein Pilotprojekt zum Ramp-up beim Kunden, sodass der Kunde in der Regel dann nach dem ersten Projekt selber in der Lage ist, das weiterzuführen. Und wir sind natürlich immer mit da, wenn es dann um die nächsten Projekte geht und um Anforderungen, die noch nicht abgedeckt werden. Ja, aber es muss einem klar sein, Hardware in the Loop ist komplexer als ein Unit-Test.
Ja.
Alles andere wäre gelogen.
Ich kann mich ein bisschen vorstellen, dass es sieht aus ein bisschen wie der Unterschied zwischen in C programmieren oder Verilog VHDL zu schreiben von FPGA. Weil für in C schreibt man ein Programm, die ausgeführt wird und läuft. Aber bei Verilog ist es mehr ereignisgetrieben. Wäre das ein guter Vergleich?
Ja, das ist sogar ein relativ guter Vergleich. So Dinge wie State Machines, Komponenten mit Ports und so weiter, die kommen tatsächlich aus der Hardwareentwicklung eigentlich. Ja. Und da wurde das als erstes so richtig in großem Umfang eingesetzt. Und da holt Room auch die Methoden eigentlich her. Das kann man sich gut vorstellen. Also zum Beispiel ein Zustandsautomat wäre etwas, was man als Modell beschreiben kann. Und in C ist es halt ein Switch-Case-Statement dann.
Ja.
Ja, es wird halt generiert. Das heißt, man modelliert mehr das, was man tun möchte. Und der Code-Generator erklärt es dann in C dem Prozessor sozusagen. Ja?
Genau.
Das heißt, es ist eher deklarativ als Schritt für Schritt, wie man es als Imperativ, wie man es in C machen würde.
Ja. Und Zum Beispiel lassen wir dann jetzt ein konkretes Beispiel nehmen, zum Beispiel einen Akkubohrer. Mhm. Wir müssen den Elektromotor steuern. Dann gibt es den Betriebsschalter, den man überwachen muss. Dann gibt es diese fallende Akkuspannung, die die ganze Zeit irgendwann möchten wir unsere Anwendung nicht mehr in Betrieb nehmen, weil die Spannung nicht mehr ausreicht. Wie lassen sich die Tests für diese Einzelelemente mit Minihill abbilden?
Genau. Also ich greife mal ein paar von den Elementen raus. Man hat einen Motor, BLDC-Motor, der hat 3 PWMs. Die werden gemessen auf der Testsystemseite. Es wird einmal simuliert, dann gehen 3 digitale Ausgänge raus, die gehen als digitale Eingänge rein in das System under Test als Hall-Signale zum Beispiel. Man simuliert dann die Hall-Signale oder wenn es Analogwerte sind, nimmt man halt Analogwerte. Damit habe ich schon mal den Motor simuliert. Ähnlich kann man es bei der Batterie machen, mit der Spannung, mit der Temperatur und ähnlichen Dingen. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Überspannung oder Unterspannung habe, dann setze ich einfach den Analogwert auf die Spannung, die eben zu dieser Temperatur oder zu dieser entsprechenden Überspannung gehört. Und dann schaue ich, ob zum Beispiel nach 100 Mikrosekunden die PWM-Signale weg sind, die den Motor antreiben. Ja? Und das wäre zum Beispiel jetzt so ein Testcase, der Motor muss dazu laufen. Und dann würde ich die Batteriespannung zum Beispiel mal hoch oder runter treiben in den Fehlerbereich und gucken, ob die PWMs weg sind. Das sind so typische Testcases, die man fährt. Und die testen natürlich auch unglaublich viel schon in diesem Mikrocontroller, weil da ist die Elektrik dabei, da sind die Treiber dabei, da ist ein großer Teil der Software schon involviert in irgendeiner Form. Und ich kann wirklich von außen die Ergebnisse prüfen. Also ich kann wirklich die validieren, ob das Ding das tut, was es tun soll und nicht nur jede einzelne Komponente anschauen und dann baue ich es zusammen und es funktioniert trotzdem nicht. Und das ist der Vorteil bei diesem Integrationstest.
Ja. Was ich schwer finde und ich glaube viele Zuschauer werden es auch schwierig finden, ist zu entscheiden, wie viele Tests brauche ich tatsächlich. Mhm. Ja, wenn ich mich hinsetze und überlege, wie viele Funktionalitäten vorhanden sind, wie verschachtelt alle Software- und Hardware-Elemente sind, wo fange ich an mit Testen, wo höre ich auf, wann ist genug und wie sichere ich, dass ich nicht alles doppelt gemoppelt mache, weil ich den Überblick hier verloren habe.
Ja, das ist tatsächlich ein häufiges Problem. Wie viel testen muss ich überhaupt? Wo fange ich an? Wie sieht's mit der Kosten-Nutzen-Relation aus? Eine häufige Vorgehensweise, die ich gar nicht so gut finde, ist, man macht erstmal Unit-Tests, bis man alles irgendwie mit Unit-Tests zu 100% getestet hat. 100% geht ja eh nicht, aber das ist ein relativ aufwendiger Weg und man erbringt am Anfang gar nicht so viel, weil dann baue ich mein System zusammen und es funktioniert trotzdem nicht. Wir gehen da gerne den Weg, dass wir zuerst mit den Integrationstests anfangen, denn die haben mit 3-4 Tests habe ich eine unglaublich hohe Abdeckung, weil ich unheimlich viel berühre bei meinem Test. Ja, habe ich teilweise mit einer Handvoll Tests schon 50%, 60%, 70% Code-Abdeckung. Und ich habe vor allem, ich kann wirklich das System schon fast auf Systemebene testen. So, und dann kann man die Lücken mit Unit-Tests oder mit Systemtests, mit echten Systemtests füllen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, die von der Kosten-Nutzen-Relation häufig deutlich besser ist. Wenn man dann noch risikobasiertes Testen mit dazu nimmt, wo man sagt, okay, wo habe ich denn ein hohes Risiko für Menschenleben, also Safety oder Security oder was wird häufig benutzt, wo muss ich vielleicht sehr robust sein, weil Benutzerwahrnehmung da ist, dann fokussiere ich vielleicht diese wilderen Tests oder diese tieferen Tests auf die Bereiche, wo ein höheres Risiko ist. Auch das wäre eine Möglichkeit, um mit einer guten Kosten-Nutzen-Relation und einer guten Risikomitigationsstrategie da ranzugehen.
Und du hast gerade Testabdeckung erwähnt. Wie erkennt man überhaupt, wie viel von meinem Code ich schon abgedeckt habe? Was habe ich überhaupt ausgeführt mit einem Test?
Also man kann natürlich sowas wie Code-Coverage nehmen. Finde ich auch ganz gut. Aber ein ganz wichtiger Punkt bei der Code-Coverage ist, eine hohe Code-Coverage heißt nicht, dass ich viele Fehler entdecke. Ich kann einen 100% Code-Coverage-Test schreiben, der keinen einzigen Fehler findet. Das heißt, die Code-Coverage ist keine Qualitätsmetrik. Ganz wichtig, hohe Code-Coverage heißt nicht, mein System ist gut. Das heißt nur, ich habe nichts vergessen. Das heißt, es ist eher eine Metrik, die mir hilft, Lücken zu entdecken. Ich schreibe eine neue Funktion, habe dafür keinen Test, einen Test-Case vergessen, dann sehe ich sofort, hoppla, meine Code-Coverage hat Zeilen Code entdeckt, die gar nicht benutzt wurden in meinem Test. Für sowas ist eine Code-Coverage sehr, sehr gut. Das heißt, es hilft mir dabei, blinde Flecken in meiner Software zu identifizieren. Aber es ist keine Qualitätsmetrik. Wenn man von der anderen Seite raus rangeht, würde ich eher rangehen zum Beispiel von Requirements-Ebene, wo ich sage, okay, was habe ich denn für Top-Level-Requirements, was habe ich für Benutzer-Requirements und würde Szenarien bauen, die versuchen, diese Benutzer-Requirements abzutesten. Das ist auch eine Coverage, wo ich sage, okay, ich habe 20 Requirements oder 100 oder 10.000, je nachdem, und ich versuche für jedes Requirement einen Testcase zu machen. Ja? Und dann überlege ich mir noch, das ist eine Analysefrage von der Vorgehensweise her, was habe ich denn für potenzielle Fehlersituationen? Was kann denn alles schiefgehen? Da gibt es dann so Methoden wie Klassifikationsbaummethodik oder was wir gern verwenden ist State Transition Testing, wo man dann sozusagen explorativ sich überlegt, jetzt bin ich hier, was kann denn jetzt noch alles schiefgehen? Das gibt schon sehr, sehr strukturierte Methoden, dann daraus wieder Testcases abzuleiten. Da haben wir übrigens auch in unseren Modellen natürlich solche Methoden drin, wo man dann eben diese ganzen Verzweigungen modellieren kann und werden dann automatisch Testcases daraus generiert. Also es gibt da ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Und je nachdem, ob ich jetzt ein Safety, also safety-kritische Systeme sind immer ein Problem, weil ich dort formal auch nachweisen muss, dass ich keine Menschenleben gefährde. Ja? Erstens will ich keine Menschenleben gefährden und zweitens muss ich gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Da gibt's dann noch schon mal ein paar andere Anforderungen, die kann man aber mit solchen Methoden in der Regel sehr, sehr gut abdecken.
Ich denke auch über meine Zeit als Entwickler und es gibt viel Software, die man selber nicht geschrieben hat heutzutage auf dem Mikrocontroller. In der Vergangenheit war es immer noch diese Initialisierungscode, die Assembler-Code, die vor Main ausgeführt werden musste. Mhm. Teile davon werden nicht ausgeführt natürlich. Und dann es gibt auch Bibliotheken, Libraries, die ich benutze zum Beispiel, um das PWM-Modul in Betrieb zu nehmen, da es ein sehr komplexes Modul ist. Inwieweit kann ich mit so Mini-Hillen diese Testvorgehensweise, all diese fremde Software testen?
Also in dem Moment, wo ich einen Hardware-Software-Integrationstest habe, der an die Pins von dem Mikrocontroller rangeht, teste ich natürlich implizit den PWM zum Beispiel, den Treiber, sowohl den Baustein sozusagen als auch den Software-Treiber mit. Das kann man natürlich auch gezielt machen. Wir testen zum Beispiel für Automotive-Systeme MCAL, also Microcontroller Abstraction Levels oder Abstraction Layers, testen wir, wo wir dann sozusagen ganz gezielt diese Treiberschicht testen und schauen, von oben stimulieren wir was, einen Treiber, und gucken unten, ob der richtige PWM rauskommt, ob der schnell genug abschaltet und so weiter. Also da gibt es verschiedene Strategien, aber so ein Integrationstest, der kann einem schon sehr viel dieser Arbeit abnehmen, weil man sowieso die PWMs benutzt. Genau. Und dann testet man die implizit natürlich immer mit. Und das kann man natürlich dann auch noch detaillieren. Es hängt davon ab, was ich für eine Anforderung habe an der Stelle. Ja.
Kommen wir zurück zu unserer Akkubohrer als Beispiel. Wir haben jetzt gesehen, wie Unit-Tests und Integrationstests implementiert werden können. Spielt dann ein Tool wie Mini-Hill eine Rolle bei System-Tests, wenn ich alles zusammentun?
Das hängt vom Systembegriff ab. Also ich sage jetzt mal, beim Akkubohrer sind wir mit dem Mini-Hill-Test sehr, sehr nah am System, weil da kommt nur noch ein bisschen Elektronik außen oder Elektrik außen drum rum. Man hat eine Leistungsstufe für den Motor und so weiter. Aber da ist relativ wenig System sozusagen zwischen dem Mikrocontroller oder wenig Elektrik noch um den Mikrocontroller herum. Da können wir mit dem Mini-Hill doch tatsächlich einen relativ großen Teil der Systemtests schon mitfahren, von der Logik her. Anders wird's, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Automotive-Steuergerät mit einem 400-Volt-Motor teste, da brauche ich irgendwann dann schon mal wirklich einen Teststand, der auch 400 Volt verträgt. Da bringt mir der Mini-Hill für die Software-Validierung gut was. Und für die Regressionstests, für die schnellen, aber ich brauche immer noch einen großen Systemtest dafür.
Ja. Und domain-spezifischen Sprachen, die sind auch Domain-Specific Languages auf Englisch genannt oder DSLs. Mhm. Die sind auch ein Spezialgebiet von denen. Ich glaube, die kommen auch vor in der Mini-Hill-Lösung. Was sind sie und wie unterstützen sie das mit Mini-Hill?
Also Eine Domain-Specific Language erstmal ist genau das, nämlich für eine bestimmte Aufgabe, definierte Sprache. Und es kann zum Beispiel ein Stundenplan, ein Kalender, ist zum Beispiel eine Domain-Specific Language. Ja, wenn ich dir einen Kalender hinzeige oder Outlook gebe, du weißt genau, was das ist. Jeder auf dem Planeten weiß wahrscheinlich in etwa, was ein Stundenplan ist. Das wäre so eine Sprache. Man hat im technischen Bereich hat man dann Sprachen wie zum Beispiel MATLAB Simulink wäre eine domainspezifische Sprache. AUTOSAR, ganz große Automotive-Sprache, auch was domänenspezifisches. Ich bin eher ein Fan von etwas kleineren Sprachen. Room ist schon eine große Sprache, aber deutlich kleiner als AUTOSAR. Das wäre zum Beispiel eine domänenspezifische Sprache für verteilte Echtzeitsysteme. Ja? Und wir verwenden Werkzeuge, mit denen man solche Sprachen bauen kann. Das heißt, wir bauen wirklich konkret Sprachen für ein bestimmtes Problem für unsere Kunden. Und wir haben eben diese Sprache Room, die ja eine domänenspezifische Sprache ist, implementiert in einem Open-Source-Projekt und darum herum 3-4 andere Sprachen noch gebaut, die zusammenarbeiten damit, mit denen man diese spezielle Aufgabe, ein Embedded-System zu testen, möglichst effizient machen kann. Der Vorteil so einer Sprache ist, man ist vom Abstraktionsgrad deutlich höher, weil man eben nicht mehr über das Ding oder das Objekt oder die Zeile Code spricht, sondern man spricht über Domänenkonzepte wie eine Komponente, eine State-Machine, vielleicht sogar eine Pumpe. Das heißt, man ist in der Begriffswelt des Problems und nicht mehr der Lösung. Das heißt, man fokussiert sich mehr auf das Problem und überlässt die Lösung dem Code-Generator zum Beispiel. Ja? Und das geht aber nur, wenn ich den Fokus eng halte und daher diese domänenspezifische Sprache. UML ist eine allgemeinere Sprache, mit der ist dieser Abstraktionsgrad nicht so hoch und auch der Automatisierungsgrad schwer erreichbar. Ja. Deshalb fokussieren wir uns immer mehr auf diese einzelnen Domänen, weil wir dort einen sehr, sehr viel größeren Benefit liefern können durch solche Spezialsprachen.
Und wie kompliziert ist es, ein DSL zu entwickeln, wenn man feststellt, hey, wir haben keine geeignete Sprache gefunden? Wie geht man vor?
Also wenn es was Kleines ist, wie irgendeine kleine Ablaufsteuerung für irgendwas oder sowas, das kann man schon mal als guter Entwickler relativ schnell aus diesen Language Workbenches, die man da verwenden, generieren. Nur wenn es dann etwas ist, was ein bisschen größer wird, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man schon weiß, wie Sprachdesign aussehen sollen, wie eine Grammatik einer Sprache funktioniert. Und da muss man natürlich auch mit diesen Werkzeugen umgehen, mit denen man die Tools und die Sprachen baut. Ja, das kann relativ schnell ein hoher Aufwand werden. Ich sage jetzt mal, da gibt's Firmen wie uns und andere natürlich, die da professionelle Hilfe anbieten. Also man kann Prototypen gut selber bauen und dann sollte man vielleicht irgendwann mal doch jemand dazu nehmen, der einen dabei unterstützt, da den richtigen Weg einzuschlagen, die richtigen Technologien zu nehmen. Ja. Ja, es kann relativ schnell sehr komplex werden. Genau. Und man sollte auch nicht alles damit machen. Also gibt ja den Spruch, für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Genau. Nur weil ich jetzt gut bin bei domänenspezifischen Sprachen, heißt nicht, dass ich alles damit mache. Ja. Man sollte wirklich genau überlegen, wofür ich es verwende. Und da bringt es dann auch einen großen Benefit. Ja.
Und du hast gerade gesagt, wenn du ein DSL entwickelst, dann musst du auch so Tools dazu haben und so weiter. Sprechen wir immer von einem Compiler, der das übersetzen kann? Oder sehen diese Tools unterschiedlich aus, je nach Anwendungsbereich?
Das kann unterschiedlich aussehen. Das kann interpretiert werden, so eine Sprache. Die kann generiert werden. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, ich habe jetzt, wenn ich mit der C-Sprache etwas entwickle, habe ich einen Compiler, der das in Assembler übersetzt, in eine andere Sprache, die der Mikrocontroller versteht. So, und jetzt weiter oben, eine Abstraktionsebene höher, habe ich eben dann das Modell, aus dem kann man dann zum Beispiel C-Code generieren und der Compiler macht aus dem C-Code Assembler-Code. Das heißt, im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes als ein Compiler eine Ebene höher. Ja? Und die Werkzeuge letztendlich sind da ganz ähnlich, aber man braucht da natürlich schon Frameworks, mit denen man sowas entwickeln kann. Beispiel zu nennen, Xtext wäre so ein Framework, mit dem man solche Sprachen entwickeln kann. MPS, Metaprogramming System, das sind so Language Workbenches, mit denen man solche Sprachen entwickeln kann. Und letztendlich macht man daraus Compiler, Interpreter, Generatoren und sowas in der Richtung.
Dann kommen wir wieder zurück auf den allgemeinen Software-Testing-Prozess. Wenn man Softwareentwickler kennenlernt, die in dem Bereich Web-Apps oder Smartphone-Apps arbeiten, sie sprechen immer von Continuous Integration, Continuous Deployment. Jenkins ist oft ein Tool, was erwähnt wird. Das erlaubt man, die Tests regelmäßig auszuführen und schnell zu erkennen, ob irgendwas schief mit der Software gegangen ist. Ist Testprozessautomatisierung irgendwas, was für Embedded-Entwickler ein Thema sein sollte?
Ich sage mal, es sollte auf jeden Fall ein Thema sein. Leider ist es nicht ganz so weit verbreitet wie in anderen Bereichen, eben weil ich immer Hardware mit dabei habe und es ist echt schwieriger, Embedded-Systeme durch Testautomatisierung zu testen. Aber wenn man das hat, kann man die durchaus auch an die Continuous Integration hängen. Die Continuous Integration hat halt den großen Vorteil, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich immer beobachte am Repository, ob sich was verändert hat in der Software und dann sofort die Software neu baue und teste, habe ich immer sofort ein Feedback. Innerhalb von Minuten, spätestens nach einer Stunde, möchte ich wissen, ob meine Software wieder funktioniert. Das ist der eigentliche Vorteil von Continuous Integration. Und wenn ich da natürlich jetzt noch zum Beispiel so ein Mini-Helpboard dranhänge, dann kann ich die Continuous Integration auch für Embedded-Systeme mit Hardware nutzen. Und das ist genau das, was wir tun und was unsere Kunden dann eben damit auch tun. Das heißt, ich weiß dann nach jedem Commit, dass alle meine Softwareprojekte und Hardwareprojekte wieder laufen. Ja? Also das ist ein großer Vorteil. Und wir haben es auch konsequent auf Automatisierung und auf Continuous Integration hin entwickelt. Das heißt, Minihill kann man konkret dranhängen. So ein Unit-Test ist zum Beispiel sehr einfach zu automatisieren, weil es reine Software ist. Ja, damit sollte man auch vielleicht mal beginnen, wenn man noch gar nichts hat. Ja, also auf jeden Fall automatisieren und Continuous Integration ist einfacher, als man denkt. Auch da, die meisten scheuen sich oder viele scheuen sich davor, einfach mal jemanden ein paar Tage dazu nehmen, der weiß, wie das geht. Dann hat man das System mal am Laufen grundsätzlich und dann kann man das weiter treiben.
Vielen Dank, Thomas, für deine Einsichten. Es war ein sehr spannendes Gespräch über das ganze Embedded Software Testing Thema.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht, Stuart. Ja, danke.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? In der Vergangenheit war alles unkomplizierter. Mikrocontroller hatten nur wenige Kilobyte RAM und Flash und eine begrenzte Anzahl von relativ einfachen Peripheriemodulen. Und üblicherweise hat jeder die komplette Software selbst geschrieben und hatte damit alles im Griff. Heutzutage sind wir häufig auf die Softwarebibliotheken von Herstellern des Mikrocontrollers angewiesen. Software, die wir nicht geschrieben haben und für die wir manchmal keinen Quelltext haben. Dazu können Echtzeitsteuerung von Elektromotoren oder andere Schaltelemente in Software gemacht werden, die sowieso schwierig zu debuggen ist. Darüber hinaus arbeiten wir häufiger im Team und sind selbst mit einem Teil der Software vertraut. All diese Dinge machen es uns schwierig, die Software zu testen, weil wir abwarten müssen, bis die gesamte Anwendung geschrieben ist. Wir alle wissen aber, dass mögliche Programmfehler schneller gefunden und behoben werden können, wenn wir uns früher im Entwicklungsprozess mit dem Testen beschäftigen. Tools wie Minihill erlauben Embedded-Entwickler, Hill-artige Testing einzurichten, ohne riesige 19 Zoll Racks und viele Messgeräte zu brauchen. Und dank Continuous Integration und Continuous Deployment wird Testing zum Teil des Entwicklungsprozesses, statt eine lästige Zusatzaufgabe zu sein, die man am Ende des Projekts erledigen muss. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast Thomas Schütz für seine Einsichten in die Welt von Embedded Software Testing. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, die diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.